Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Wieder da, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Bonjour les Tours. André Greipel, herzlich willkommen.
Ja, hallo an alle, zum letzten Mal hier aus der Tour de France mit den Insights und den Träumen von uns beiden, beziehungsweise von den Geschichten, die wir so erlebt haben in den letzten Tagen.
Genau, wir haben euch ja bis jetzt immer mitgenommen. Das letzte Mal war am Andorra am Ruhetag. Und unsere jetzige Aufnahmesituation müsst ihr euch so vorstellen. Es ist Sonntag, der 18. Juli, der Tag von der Paris-Etappe. Es ist 9.53 Uhr in der Früh. Wir sitzen im Teambus, befinden uns gerade auf dem Transfer nach Paris. Gestern war ja noch ein Zeitfahren und es sind so ungefähr 600 Kilometer zu überbrücken nach Paris. Wir haben nicht ganz halber Strecke geschlafen, sind heute früh losgefahren und sitzen jetzt hier hinten bei uns im Teambus und nehmen nochmal eine neue Folge auf. Ich hoffe, man hört die Fahrgeräusche nicht zu extrem, der Tonqualität ist okay. Und wir lassen jetzt mal die letzten paar Tage Revue passieren. Ruhetag in Andorra, wie ging es danach weiter?
Dann ging es erstmal kalt weiter. Also die neutrale Phase war oben in Andorra. Den Ort weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall waren wir auf 2100 Meter am neutralen Start. Und dann bei 4 Grad hieß es erstmal 20 Kilometer bergab fahren. Ich weiß nicht, was das bringen sollte. Die Option war auf jeden Fall da, mit den Bussen dort runterzufahren und dann den scharfen Start zu machen. Aber ja, es ging erstmal fast 35 Kilometer am Stück bergab und wir sind dann in den ersten Berg reingefahren. Es war nass, es hat geregnet, es war eine wahnsinnig schnelle Etappe. Also eigentlich waren alle Etappen wirklich schnell. Wie in den Juniorenrennen, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Unkontrollierte Fahrweise, alle wollen vorne in die Spitzengruppe und das Rennen schwer machen. Ja, und an dem Tag sind wir, glaube ich, am ersten Berg mit 40 Mann, 50 Mann fast abgehängt gewesen. Und leider sind wir dann so schnell gefahren, dass wir wieder zurück ins Feld gekommen sind, um dann wieder leiden zu müssen. Vorne die Spitzengruppe war schon weg. Der Patrick Konrad hat gewonnen, ein sagenhaftes, starkes Rennen gefahren an dem Tag. Und ja, wir sind gegen die Siegerzeit von dem Patrick Konrad gefahren und sind eigentlich ohne Probleme ins Zeitlimit reingekommen, auch wenn die Etappe doch ziemlich anspruchsvoll war. Und für mich selbst war das eigentlich ein ziemlich schwieriger Tag. Nach dem Ruhetag habe ich immer so meine Probleme. Aber ich habe den Tag doch noch ganz gut rumbekommen.
Es war sicherlich, wie André beschrieben hat, eine verrückte Situation. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind, das war ja der, ich habe auch den Namen vergessen, ich glaube der Col de Anclus oder so.
Col de Port war auf jeden Fall der erste Berg, ne?
Nee, ich meine in Andorra der letzte Berg, der auf 2,4, das was das Dach der Tour.
Col de
Envalira. Genau, der. Und eigentlich könnt ihr euch vorstellen, so ein bisschen der Ort, der da drunter sind wir gestartet und ja, auf Etappe 15 vor dem Ruhetag sind wir halt bei 35 Grad im Ofen da hochgefahren und zwei Tage später starten wir da und es war halt wirklich so leichter Nieselregen und 4 Grad. Dementsprechend hatte man Beinlinge an und eine dicke lange Jacke und Mütze und lange Handschuhe. Ist dann runtergefahren bis Kilometer 0, 19 Kilometer Abfahrt, hat da nochmal für 5 Minuten angehalten, sich ein bisschen ausgezogen und dann sind wir gestartet und trotzdem ging es eigentlich 35 Kilometer eher leicht bergab die ganze Zeit in einem Tal, bis wir dann den ersten Berg gefahren sind und abgehangen wurden. Dann 3 Berge, wir haben alle überstanden. Wir hatten vorher schon ausgerechnet, dass an dem Tag das Zeitlimit eigentlich kein Problem sein sollte. Aber das ist auch nicht immer eine Hilfe, wenn man weiß, dass man sich vielleicht gar nicht so krass quälen muss, weil dann, wenn man im Kopf einfach weiß, okay, heute sollte man irgendwie durchkommen, dann tut das Leiden irgendwie noch mehr weh. Ähnlich war es dann auf den beiden darauffolgenden Etappen, die ja beide sehr ähnlich waren, mit einem flachen Start und dann Bergen am Ende. Wie war Etappe 17 und Etappe 18, André?
Ja, die Etappe 17 war die Etappe mit dem Peresurt und der, ich weiß gar nicht, wie der letzte Berg hieß.
Der letzte war der Col de Portet.
Genau, der war auf jeden Fall sehr steil. Ja, aber an dem Tag ja, war unsere Marschrichtung ein bisschen so, dass wir auf das Bergtrikot noch fahren wollten und eigentlich auch um den Gesamtsieg mit dem Mike Woods und Dan Martin. Dementsprechend hatten wir uns vorgenommen an dem Tag...
Etappensieg, glaube ich, meinst du?
Ja, genau, Etappensieg. Was habe ich gesagt? Gesamtsieg. Okay, sorry. Ja, man kann auch noch mal träumen. Und an dem Tag haben wir wirklich versucht, den Abstand zur Spitzengruppe gering zu halten. Reto Hollenstein ist von vorne gefahren, hat die Ausreißer auf Abstand gelassen, sodass auf jeden Fall noch Bergpunkte vergeben werden konnten am letzten Berg. Aber ja, für uns war es jetzt eigentlich ein gutes Szenario, weil das Zeitlimit damit für uns greifbar war und keine Spitzengruppe mit 15 Minuten vor uns in den Berg reinfährt. Aber dennoch war es schon eine relativ schnelle Etappe, muss man einfach sagen. Wiederum ja, war nicht einmal Stillstand im Feld. Aber dadurch, dass der Sieger aus der Gruppe um ins gelbe Trikot kommen würde, konnten wir uns eigentlich wirklich Zeit lassen und ja, sind mit einem guten Zeitlimit, Abstand von fast 10 Minuten noch gut ins Ziel gekommen. Aber dennoch, ja klar, auf den letzten 60 Kilometern haben wir fast 4200 Höhenmeter gemacht, glaube ich.
Ja, ja.
Das war schon sehr anspruchsvoll, aber wenn man sich Zeit lassen kann, ist das doch sehr angenehm gewesen.
Ja, du hattest da einen guten Tag und den Tag nach dem Ruhetag ja nicht dein Besten. Bei mir war es ja nicht andersrum. Den Tag nach dem Ruhetag habe ich ganz gut überstanden. Auf Etappe 17 hatte ich nicht so geile Beine. Wie du gesagt hast, die Gruppe ist schnell weggefahren. Ist ungefähr so auf 8 Minuten. Haben wir sie dann immer gehalten im Feld. Reto hat einen super Job gemacht, immer die Gruppe zu halten. Und sobald wir dann in den Schlussanstiege, nicht in den ersten der drei Anstiege gefahren sind, ist das Feld auch explodiert. Zeitlimit, ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber wir sind ja dann doch alle mit noch genügend Zeit von, ich glaube, 7 oder 9 Minuten Vorsprung hatten wir noch zur Karenzzeit. Etappe geschafft, abgehakt. Aber es ist dann auch witzig, wie man sich eigentlich vor der Etappe eigentlich einredet, ach, die ist ja kein Problem, die ist flach, dann ein paar Berge da am Ende. Und wenn man dann in der Realität diese drei Berge hochfährt, merkt man erstmal, oh, da habe ich mich schön selber verarscht. Weil gerade der letzte Berg, der Col du Portet, da kann ich für mich persönlich sagen, das war schon einer der ekligsten Berge, die ich so in meiner Karriere bisher gefahren sind. Der war für mich, irgendwie ging der nie um, der war 16 Kilometer mit fast 9% im Schnitt. Und das hat einfach ewig gedauert. Und natürlich kann man sich vorstellen, auf Etappe 17 ist man dann schon ziemlich kaputt auch.
Ja, viele kennen ja auch diese ganzen von vielen verschiedenen Fahrradcomputern gibt es ja diese Beschreibung, wenn ein Berg losgeht. Und mit unserem Hammerhead haben wir jetzt ein neues Feature mit, das heißt Climber. Und wenn man dann halt sieht, dass es jetzt die nächsten 18, 19 Kilometer berghoch geht und dann noch die Prozentzahl angezeigt wird, die eigentlich nie unter 10% ging, dann wusste man leider, was auf einen zukommt und hat halt einfach gehofft, dass die Kilometer schnell vorbeigehen. Und ich persönlich habe einfach meinen Computer ausgestellt, damit ich das nicht sehen muss, was ich dort wirklich fahren muss, wie lange ich da noch berghoch fahren muss. Aber dennoch eine schöne Erfahrung. Und dazu kann man dann nochmal sagen, auf dem Rückweg sind wir dann, also das war fast eine Schotterstraße, die wir da hochgefahren sind. Und auf dem Rückweg ist ein Tourist gestürzt,
ja.
Weil er Chris Froome im Rücken hatte und er vielleicht ein bisschen nervös war. Weil der ist ja leider gerade rausgefahren und einen Abhang runter. Und niemand hat es bemerkt, außer Froome und Gilbert. Die haben dann gewartet, bis dort irgendwo Hilfe kam. Aber dem Kollegen geht es soweit ganz gut. So hat man gehört. Und da sollte man dann doch vielleicht nochmal daran appellieren, dass man vielleicht wartet, bis die Profis auch unten sind. und ja, vielleicht auch an seine eigenen Fahreigenschaften ein bisschen zurückdenkt, was kann ich nicht. Sicherheit geht auf jeden Fall vor und so eine Stürze sind dann auch ein bisschen unnötig.
Man muss sich immer vorstellen, ich glaube, das gibt es in keinem anderen Sport. Es macht den Radsport natürlich auch so ein bisschen aus, dass man so nah an seine Stars rankommt und die so sieht, aber aus einer Fahrersicht müsst ihr euch vorstellen, man fährt da irgendwie fast 6 Stunden eine Bergetappe, ist natürlich auch dann echt richtig im Arsch, wenn man ins Ziel kommt. Zieht sich oben vielleicht eine lange Jacke an, macht sich ein Handtuch ums Hals, um den Hals, damit man, wenn man runterfährt, sich nicht erkältet, trinkt irgendwie noch schnell was und dann heißt es, okay, jetzt geht's die letzten 8 Kilometer, die du gerade berghoch gefahren bist, da steht der Bus, musst du wieder runterfahren und fährst dann nicht wieder umgekehrt die Strecke zurück. Wenn man nicht gerade ein GC-Fahrer ist, der halt vorne ins Ziel reinkommt, sondern eher im Gruppetto wie wir, dann sind wir ja meistens eine der letzten Gruppen. Und ja, dann fährt man halt den Berg runter und alle Fans, die halt am Berg standen, wollen halt auch runter. Das heißt, man kämpft sich dann eigentlich so durch die Fans, die den Berg hinuntergehen oder mit dem Fahrrad fahren, hinunter. Dann können halt auch so 8 Kilometer mal etwas länger werden. Und ja, das ist natürlich dann schon manchmal auch ein bisschen nervig, weil man sich denkt, ey, ich will jetzt einfach nur zum Bus kommen, jetzt laufen mir hier 1 Million Menschen vor der Karre rum. Aber gut, so ist das. Wir wollen uns nicht beklagen, wir freuen uns ja, wenn wir hochfahren und die uns anfeuern und auch vielleicht manchmal anschieben. Aber genau, Etappe 18 war eigentlich ein ähnliches Szenario dann. Hm. 130 Kilometer kurze Etappe. Die letzte Bergetappe stand an. Aber man musste mit noch 2 HC, also Horse-Kategorie Berge überfahren. Zuerst den Col du Tourmalet und dann noch den Luz Ardidin, den Schlussanstieg. Aber ich muss sagen, an dem Tag hatte ich ganz gute Beine. Wie ging es dir da?
Die ersten beiden Berge, die dann als kleine Schwunghügel eingezeichnet wurden, die eigentlich gar nicht wirklich im Profil aufgefallen sind, die haben auf jeden Fall wehgetan, bis die Spitzengruppe dann gestanden hatte. Bis dahin hatte ich eigentlich gute Beine. Ja, bin gut dort mit drüber gekommen und dann wurde eigentlich immer schön Tempo gefahren bis an den Tourmalet ran und da habe ich mich dann einfach ins Gruppetto gesetzt, weil man irgendwo auch wusste, dass das Zeitlimit heute kein Problem sein wird. Es war noch ein bisschen viel Gerangel um das Bergtrikot, natürlich dann auch um den Etappensieg, aber Mike Woods hat nochmal am Tourmalet ein paar Punkte bekommen, was aber nicht mehr gereicht hat, um das Trikot irgendwo gewinnen zu können, da der Tadej Pogačar auch diese Etappe gewonnen hat und damit auch das Bergtrikot gewonnen hat. Wie gesagt, für uns war es kein Problem. Es waren wieder viele Menschen am Straßenrand. So ist es auch schön, dass der Radsport seine Fans wieder zurück hat. Und das macht es für uns auf jeden Fall viel angenehmer, berghoch zu fahren. Man hat seine Ablenkung. Man wird angefeuert. Und da erinnert man sich auf jeden Fall sehr gut zurück.
Ich hatte auf jeden Fall einige erste Male in dieser Tour de France. Ich bin zum ersten Mal den Col du Tourmalet gefahren, zum ersten Mal Mont Ventoux gefahren. Also einige spektakuläre Berge, die ich das erste Mal jetzt bezwungen habe. Ich kann sagen, nach Etappe 18 hat sich das für mich wie meine erste große Ziellinie in der Rundfahrt angefühlt. Ich wusste, okay, wenn ich die Etappe schaffe, dann sollte ich es auch bis nach Paris schaffen. Dementsprechend war ich sehr, sehr glücklich und man hat auch schon mal so ein bisschen relaxed und man wusste gleichzeitig, wenn man dann auf die nächste Etappe geschaut hat, die war an sich als eine Sprint-Etappe ausgeschrieben, die Etappe 19. Man weiß aber, gerade in diesem Verlauf der Tour, es gab irgendwie keine einfachen Tage in der Tour, es war immer Rennen und wir wussten auch, okay, so super viele Sprinter sind jetzt auch nicht mehr im Rennen, außer vielleicht Philipsen, Cavendish, André, Chase Bull. Das sind, sag ich mal, so die 4 schnellsten, die ich mal so nennen würde. Vielleicht noch Colbrelli und Matthews. Aber da werden sich sicherlich einige eine Chance ausrechnen, auch in die Spitzengruppe zu gehen. Man muss dann sagen, dass bei der Etappe 19 der Start eigentlich es ist ein Sturz passiert, dadurch war das Rennen so kurz neutralisiert. Da sind relativ schnell 6 Fahrer weggefahren und man dachte, okay, das wird ein ziemlich kontrollierter Tag, aber die Ruhe hat getäuscht, sage ich mal, weil dann bei weiß ich nicht mehr, nach der Sprintwertung Kilometer 54 haben auf einmal Fahrer wie Jasper Stuyven, Nils Polit, Edward Toyns, einfach wirklich sehr, sehr starke Fahrer, Tempobolzer, Klassikerfahrer, angefangen aus allen Rohren zu attackieren und man wusste, okay, das wird ein sehr schwerer Tag jetzt doch, es wird doch kein Sprint oder vielleicht wird es doch kein Sprint, mal schauen. Wir haben natürlich sind gut mitgesprungen und haben alles gegeben, aber wir wussten auf jeden Fall, dass an dem Tag ein schwerer Tag auf uns zukommt. Wie ging der Tag weiter?
Gut, man hat dann im Feld, muss man sich das einfach so vorstellen, dort wurden Allianzen gesucht und gefunden, die dann gemeinsam attackieren gehen. Und wenn diese Fahrer zusammen attackieren gehen, dann weiß man, wie schwer es wird, wenn diese Fahrer halt vorne sind. Deswegen waren wir vorgewarnt. Also ich persönlich habe mich zurückgehalten, weil ich auf den Sprint gehofft habe und dass solche Attacken eliminiert werden. Bis auf die eine Ortsdurchfahrt, die relativ schmal war, beziehungsweise einfach nur ein Auto durchgepasst hat. Und da ist das Feld dann so rein attackiert, weil alle natürlich wussten, dass diese Straße so schmal ist. Und durch die Kurven in der Ortschaft ist es halt gerissen im Feld. Vorne waren 20 Mann. Wir hatten leider keinen dabei, weil wir im Ort einfach zu weit hinten waren. Und dann mussten wir versuchen, das Loch zu schließen. Wir sind dann von 40 Sekunden auf 15 zugefahren. Das hat dann aber nicht gereicht. Leider, muss man sagen. Ansonsten hätten wir nochmal einen schönen Sprint haben können. Aber ja, wir sind, glaube ich, für 40 Kilometer hinterher gefahren und haben immer so auf 45 Sekunden das Ganze auf Distanz gehalten, beziehungsweise haben versucht zuzufahren. Aber dann mussten wir leider auch einsehen, dass die Gruppe zu stark ist und es nicht zum Sprint gekommen ist.
Ja, genau. Man hat einfach da, obwohl man eigentlich immer da vorne vertreten war und in den Gruppen mitgesprungen ist, haben wir in dieser Ortschaft einfach ein bisschen gepenselt, muss man sagen. Und unser Israeli Omar Goldstein hat es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Radsport ist so brutal, man schläft ein, man ist 10-mal dabei, nichts passiert, beim 11. Mal ist man einmal nicht dabei und das ist der richtige Move. Und dann bezahlt man 10-mal mehr, weil man einmal geschlafen hat. Weil ihr euch wirklich vorstellen müsst, dass bis auf André und ich, André soll sprinten und ich sollte ihm noch helfen, sind, glaube ich, wirklich alle Fahrer aus dem Team vorne Tempo gefahren und haben sich für 40 Kilometer Herz und Lunge aus dem Leib gefahren, bis wirklich gar nichts mehr ging. Und es ist dann so brutal, man kommt irgendwie auf 15 Sekunden ran, man hat diese 100 Meter vor sich fahren, man kann schon fast dahin greifen, aber man kriegt die Lücke nicht ganz zu. Die anderen Teams haben nicht geholfen, weil sie halt alle irgendwelche Fahrer vorne in der Gruppe hatte, oder die meisten zumindest. Und irgendwann geben einem die Kräfte aus, es ist dann einfach wie so ein Armdrücken. Wer ist jetzt stärker, die Gruppe vorne oder das Feld hinten? Und in dem Fall hat halt die Gruppe gewonnen. Dementsprechend war der Tag für uns gelaufen und wir sind dann eigentlich die letzten 75 Kilometer locker ins Ziel gerollt. UAE hat uns da sicher ins Ziel gebracht, geschlossen im Feld. Aber es war natürlich ein enttäuschender Tag, weil man nicht nur mitfahren will, sondern auch was zeigen will. Und das war für uns nochmal eine schöne Chance, eigentlich für andere und mich im Sprint was zu zeigen, wie wir so verpasst hatten. Und bitter, aber gut. Man muss auch sagen, dass man nach 19 Tagen einfach dann kaputt ist, und das hat man im Feld auch gemerkt, dass halt viele nicht mehr so konnten oder überhaupt auch so wollten, wie sie vielleicht an den ersten Tagen Radrennen gefahren wären. Dementsprechend muss man solche Tage einfach abhaken. Bei uns stand dann das gestrige Zeitfahren an, Etappe 20. Zum Zeitfahren braucht man jetzt auch nicht so viel sagen, ne? In unserem Fall ist es so, dass wir da einfach uns eine Wattzahl als Ziel setzen oder vom Trainer bekommen. In meinem Fall war das zum Beispiel gestern so Phase 360, 370 Watt. Das ist nochmal ein guter Effort. Du tust dir aber nicht zu sehr weh, fliegst nicht aus der Zeitkarenz raus und bringst den Tag so hinter dich. Dementsprechend haben wir eigentlich uns gestern einen schönen Tag gemacht, weil die Gironde, wo wir waren, muss ich sagen, das war so fast mit die schönste Region, fand ich persönlich, die wir jetzt so mit der Tour de France besucht haben. Die kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, da mal hinzufahren.
Die ist auch flach. Flacher jedenfalls.
Und André und ich haben uns morgens auf uns auf unser Zeitfahrrad gesetzt, haben uns mal den Parcours angeschaut, sind also schon mal da irgendwie so 35 Kilometer locker rumgerollt. Ganz nach dem Motto, ein Bein, kein Bein. Einfach locker rumgerollt um die Runde. Und dann nachmittags sind wir unseren Effort gefahren und ich glaube, so kann man den Tag zusammenfassen. Wort von Art hat das Zeitfahren extrem stark gewonnen. Ich habe auf Pogacar getippt, André auf von Art. Hat André gewonnen, die Wette. Und gibt es da noch sonst noch was zu sagen zum Zeitfahren?
Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen.
Du bist mit einem neuen Zeitfahrrad gefahren.
Ich bin mit einem neuen Zeitfahrrad gefahren, aber man hat gemerkt, dass es nicht viel schneller ist. Jedenfalls nicht für mich, weil ich einfach einen aerodynamischen Körper habe fürs Zeitfahren. Aber damit kann ich leben, weil es mein letztes Zeitfahren war in meiner Karriere. Das könnte man vielleicht nochmal ansprechen.
Genau, stimmt.
Ich habe an dem Tag vom Zeitfahren dann bekannt gegeben, dass ich meine Karriere beende. Die Entscheidung war natürlich schon viel früher da, aber das Team wollte gerne, dass das kommuniziert wird, und das ist auch okay so gewesen. Dazu gibt es jetzt erstmal nicht so viel mehr zu sagen, außer dass der Entschluss auf jeden Fall feststeht, und welches mein letztes Rennen sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Mit Sicherheit werde ich in Deutschland die Deutschlandtour Hamburg und Frankfurt fahren. Und dann gucken wir mal, was das letzte Rennen wird.
Ja, war auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen, das ist auf jeden Fall noch passiert am Zeitfahren. Es war eine große News. Ich wusste es sicherlich ja auch schon ein bisschen länger, aber trotzdem versuche ich jetzt einfach noch jedes Rennen mit dir zu genießen und alles auch für dich zu geben, weil ich dich sicherlich vermissen werde. Es war echt immer eine gute Zeit mit dir als Teamkollege. Aber wir lassen uns nicht zu viel über Abschied sprechen. Wir haben ja noch ein paar Rennen zusammen. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt ist wirklich genau in diesem Moment ist einfach eine riesen Vorfreude. Die Paris-Etappe ist so für mich eine der geilsten Rennen, die man fahren kann auf den Champs-Élysées. Da freue ich mich richtig drauf. Und wir haben natürlich auch noch einen Sprint vor uns, für den wir uns heute wirklich viel vorgenommen haben. Und hoffen natürlich vielleicht nochmal unsere Ergebnisse heute so ein bisschen zu toppen. Das wäre geil. Man kann dazu sagen, dass natürlich heute diese berühmte Tour d'Honneur stattfinden wird. Also niemand attackiert, bis das erste Mal die Ziellinie auf den Champs-Élysées überquert wird. Bis dahin ist eigentlich wirklich sozusagen eine Ehrenfahrt. Man rollt locker dahin. Aber dann auf den 8 Runden Champs-Élysées, da wird es richtig abgehen, das kann ich euch sagen. Und dieses Jahr gibt es eine Neuerung, denn nämlich die Zielgerade ist länger. Warum auch immer wurde das Ziel 350 Meter weiter hochgelegt. Also jetzt ist es von der Kurve, von der letzten Kurve 700 Meter bis zum Ziel. Das wird den Sprint sicherlich sehr, sehr stark verändern. Mal schauen, wie das wird. Und lass uns doch vielleicht nochmal ganz kurz jetzt so allgemein über die Tour reden. Wie ist da, wie würden wir die Tour sowohl als Beobachter als auch für uns selbst jetzt gerade so einschätzen? Ich lasse dich mal anfangen.
Gut, wir haben ja vorne von dem Radrennen nicht immer so viel mitbekommen, wie die Zuschauer am Fernsehen. Aber was wir auf jeden Fall mitbekommen haben, ist ein sehr beeindruckender Tadej Pogacar, der eine sehr starke Mannschaft an seiner Seite hatte und ihn aus allen Problemen, Stürzen und so weiter rausgehalten hat. Und irgendwo auch der verdiente Sieger ist. Da hat man natürlich hier und da immer gehört, dass einfach er übermächtig ist, dass er vielleicht ein Motordoping betreibt und so weiter und so fort. Ich denke einfach, man müsste nicht immer das Ganze gleich hinterfragen, sondern einfach vielleicht auch das Ganze akzeptieren, dass jemand so stark ist und auch verdient die Tour de France gewinnen wird. Er ist ja heute noch nicht im Ziel, aber denke mal, er wird auf jeden Fall gewinnen. Dann fällt mir natürlich noch ein, dass alle Etappensiege bis jetzt auf 5 Teams verteilt sind. Da haben auf jeden Fall 15, 16, 17 Teams noch nichts abbekommen von dem Kuchen. Deswegen erklärt sich auch diese Fahrweise der ganzen Tour de France so, dass viele Teams in der Attacke gegangen sind und da irgendwo das Heil in der Flucht gesucht haben. Das hat natürlich das Rennen ziemlich schnell gemacht. Das zeigt auch der Gesamtschnitt der Rundfahrt. Also es liegt nicht an Motordoping oder irgendwelchen anderen Doping, sondern einfach an der Fahrweise der Rennfahrer. Dann muss man auch nochmal sagen, dass der Einfluss von Windschattenfahren an Fernsehmotorrädern und Autos und so weiter doch ein gravierender Unterschied ist und sein kann, um den Rennen anders zu gestalten, als es normal der Fall sein wird. Das müsste man vielleicht nochmal ansprechen. Also das haben wir ja leider auf der letzten möglichen Sprintetappe vor Paris gesehen, dass wenn erstmal die Motorräder und Autos vor der Gruppe herfahren, dass es dann ziemlich schwer wird, gegen diese Leute zu bestehen und die Gruppe zurückzuholen. Also das müsste man vielleicht nochmal ansprechen, dass dort vielleicht eine andere Lösung gefunden wird mit anderen Objektiven und oder anderen Sicherheitsvorkehrungen mit anderen Kameras, dass das Rennen vielleicht anders beeinflusst wird.
Sicherlich. Das führt auch ganz, glaube ich, ganz oft zu diesen Wahnsinnszeiten und allem, was dazugehört. Sonst kann ich auch nur sagen, ich glaube, wir beiden sind super, super happy darüber, es nach Paris geschafft zu haben. Es war ja bis jetzt auch nicht in jeder Tour de France der Fall, den wir beide gefahren sind. Da kann ja immer viel passieren und dementsprechend ist man, glaube ich, super glücklich, wenn man es dann nach Paris schafft. Klar, wenn man es nüchtern betrachtet, muss man sagen, dass wir keine Etappe gewonnen haben, dass wir auch das Bergtrikot leider verpasst haben, auch in der Gesamtwertung niemanden da vorne bei haben. Also, wenn ich mal ganz nüchtern betrachtet, sieht das jetzt erstmal nicht nach einer super erfolgreichen Tour de France aus. Aber ich persönlich muss trotzdem sagen, dass es eins der coolsten Rennen war, die ich so mit dem Team bisher gefahren bin. Wir hatten eine super gute Stimmung, wir hatten eine geile Atmosphäre. Mike Woods und Dan Martin haben in den Bergen alles gegeben. Woodsy war einmal Dritter auf der Etappe, hat einen Tag das Bergtrikot getragen. Wir haben in den Sprints auch immer unser Bestes gegeben. Heute, schauen wir mal, was heute passiert. Aber ich sag mal, du bist ja auch 3-4 Male in die vorderen Plätze gefahren da und hast, sag ich mal, ganz gute Platzierungen rausgeholt. Wenn man sich anschaut, mit was für Sprintmöglichkeiten wir hier am Start stehen, finde ich das eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, das größte Ziel ist wirklich, dass man Paris erreicht hat. Und wir hoffen natürlich auch noch auf heute, dass man heute nochmal mit einem Paukenschlag das Ding aufhört. Und sonst kann ich, glaube ich, hat André das Rennen, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Denn alles überlegenen Tadej Pogacar in der Gesamtwertung. Das gleiche gilt eigentlich für Quickstep und Cavendish im Sprintbereich. Und es ist verrückt zu sehen, dass sich eigentlich alle Etappensiege auf, wie gesagt, nur ganz, ganz wenige Teams aufteilen, die mehrere, viele Etappen gewinnen und alle anderen bleiben so ein bisschen mit leeren Händen da. Aber so ist das im Radsport. Trotzdem war es, glaube ich, eine coole Tour zum Anschauen und hoffe, dass wir heute einfach ein gutes Ende finden.
Ja, zu heute kann man vielleicht noch sagen, also ich weiß nicht, wann ihr es hört, aber auf dem Champs-Élysées hat man das Ziel ja weiter nach oben verlegt. Wegen Baustellen, so hieß es und so heißt es. Das wird natürlich den Sprint komplett verändern. Die Zielgerade wird 700 Meter lang sein statt 350. Man muss einfach mal sehen, wie sich der Sprint dann wirklich entwickelt. Also jeder wusste natürlich immer, beziehungsweise ich wusste, was ich zu tun habe, wenn der Sprint normal abläuft. Jetzt wird es natürlich anders sein. Mit Sicherheit wird es die einen oder anderen geben, die den Sprint ein bisschen vermasseln, beziehungsweise das Timing nicht so stimmen wird. Aber wir hoffen mal, dass unser Timing stimmen wird und wir doch nochmal eine bessere Platzierung rausholen können in den Sprints, als vorher der Fall war.
Ja, so sieht's aus. Und ich glaube, wir fahren jetzt hier mit dem Bus noch eine Weile, bis wir dann ankommen und freuen uns dann sicherlich auch, dass wir beide unsere Familie und den Nachwuchs sehen. Freunde machen uns dann einen richtig schönen Abend in Paris und ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören, hoffe, dass wir euch, sag ich mal, durch die Tour ganz gut mitnehmen konnten und wie die Tour jetzt ausgeht, das könnt ihr dann heute, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, ist es schon Vergangenheit, aber könnt ihr heute dann selber am Fernseher verfolgen und ich bedanke mich fürs Zuhören, ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht und die letzten Worte an André, ich bin raus, ciao.
Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Es gab natürlich immer viele Rückmeldungen, können auch nicht auf alle Fragen eingehen. Aber dennoch, glaube ich, haben wir euch gut informiert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir hören uns mit Sicherheit hier und da mal wieder.